Vielen Dank für dieses schöne Lied. Ich denke, es war genauso eine Antwort auf, was wir gestern Abend zusammen besprochen haben, wo wir über die kommende Krise gesprochen haben und darüber, dass wir Gottes Verheißungen trauen dürfen, dass er uns führt. Ich habe jetzt eine Geschichte für die Kinder dabei und die Kinder dürfen nach vorne kommen und dass ich euch eine Geschichte erzählen kann. Gut, ich möchte euch eine Geschichte erzählen von einem Jungen, der war ungefähr so 6 oder 7 Jahre alt. Wer ist denn von euch 6 oder 7? Oh, so viele. Und dieser Junge, der war schön angezogen, hat einen schönen Anzug, genau wie du war der angezogen, schönen Anzug hat er angehabt und er hatte einen schönen Aktenkoffer in der Hand und er kam dann an einem Fluss, einem großen Fluss Mississippi, der ist in Amerika. Kennt ihr den? Schon mal gehört? Ja? Ist ein großer, großer Fluss. Und da kam er an diesem Fluss zu einem Angler. Und der Angler, der, was hat er gemacht? Der hat geangelt, natürlich. Und da hat der Junge dem Angler zugeschaut. Und nach einer Weile fragte denn der Angler den Jungen, was machst du denn hier? Ja, sagt der Junge, ich warte hier auf das Schiff, was hier vorbeikommt. Aha, sagt der Angler. Und was willst du denn machen? Ja, sagt der Junge, wenn das Schiff kommt, möchte ich gerne mitfahren mit dem Schiff. Oh, sagt der Angler, aber das Schiff hält hier nicht. Da musst du entweder 2 Kilometer weiter runterlaufen oder 2 Kilometer weiter hochlaufen, denn da sind die Stationen für die Schiffe zum Einsteigen, aber hier hält das Schiff nicht. Der Junge sagt nichts und bleibt stehen und wartet weiter. Nach 5 Minuten sagt der Angler, ich habe dir doch gesagt, du musst schnell laufen, damit du das Schiff noch erreichst, dass das Schiff dort, wo das hält, dass du da auch mitfahren kannst. Der Junge bleibt trotzdem stehen. Und nach einer Weile hat man das Schiff gehört. Es ist ein großer Raddampfer auf dem Mississippi. Kam da an. Kam da angedampft. Was hat der Junge gemacht? Der ist stehen geblieben, hat ein Taschentuch aus der Hosentasche genommen und hat gewunken. Und der Angler sagt, du musst gar nicht winken, das Schiff hält hier nicht. Ich habe doch gesagt, lauf schnell, damit du das Schiff noch erreichst. Aber der Junge winkt und winkt. Was meint ihr, was passiert ist? Genau, das Schiff hat auf einmal gedreht und ist genau auf das Ufer zugefahren, wo der Junge stand. Und am Ufer hat dann da ein Matrose so eine Reling, so eine Brücke denn zum Ufer rausgelassen. Und der Junge hat seinen Koffer genommen und ist aufs Schiff gelaufen. Und der Angler, dem blieb der Mund offen stehen. Oh, hat er gestaunt. Das Schiff hat er noch nie hier gehalten. Und jetzt hält das hier. Und wo der Junge auf dem Schiff war, haben sie wieder diese Brücke wieder draufgezogen und sie sind weitergefahren. Und wie sie weiterfuhren, hat der Junge dem Angler noch gewunken und hat gesagt, Herr Angler, ich habe gewusst, dass das Schiff hier halten wird. Denn der Kapitän, der ist mein Vater. Und der hat gesagt, ich soll hier auf ihn warten und er würde mich hier abholen. Tja, so hat er das gewusst, ja. Und der Angler hat das nicht gewusst. Und so ist es bei uns auch. Wir haben auch einen Vater. Wir haben eigentlich 2 Väter. Wir haben einen Vater hier auf der Erde und einen Vater im Himmel. Und der hat auch gesagt, dass er bald wiederkommen wird, dass Jesus bald wiederkommen wird. Und dass, wenn er kommt, dass er uns dann mitnimmt. Und es mag viele Menschen geben, die sagen, ach, das passiert doch nie. Aber wir dürfen wissen, was er uns gesagt hat, das stimmt. Und eines Tages wird Jesus kommen. Und er wird uns mitnehmen und dann dürfen wir bei ihm sein. Gut, dann dürft ihr wieder auf eure Plätze setzen. Ich freue mich, dass wir heute, meine Familie, meine Frau, meine Tochter, bei euch sein dürfen. Ich habe gestern schon ein wenig zu meiner Person gesagt. Ich bin Prediger in Heilbronn, seit 5 Jahren ungefähr, und wir fühlen uns sehr wohl dort. Und ich freue mich, dass es geklappt hat, dass wir dieses Wochenende und auch das Wochenende in 3 Wochen mit euch zusammen über dieses wichtige Thema der kommenden Ereignisse nachdenken können. Das Thema des heutigen Sabbatvormittages lautet die letzte Generation. Müssen wir eben mal Computer alles umstellen hier. So, dass ich auch was sehe. Ich möchte eine Frage an euch stellen. Wir haben gerade eben von der Geschichte gehört, dass Jesus versprochen hat, dass er wiederkommen wird. Wer von euch glaubt, dass Jesus wiederkommen wird auf diese Erde? Soweit ich das sehe, sind das alle. Wer von euch denn glaubt denn, dass Jesus bald kommen wird? Ja, das sind auch so gut wie alle. Da kommt meine nächste Frage. Wer von euch glaubt denn, dass Jesus noch in unserer Generation, in unserer Zeit wiederkommen wird? Ja, da gehen auch viele Hände hoch. Die meisten. Warum glaubt ihr das? Das ist eine schwierige Frage, ja? Warum glaubt ihr, dass Jesus zu unserer Zeit noch wiederkommen wird? Denn seit 150 Jahren warten wir und die Pioniere unserer Gemeinde auf diese Wiederkunft. Wenn wir sagen, er kommt zu unserer Zeit wieder, dann ist das doch eine recht begrenzte Zeit, oder? Warum glaubt ihr das? Die Zeichen der Zeit?
Und meine Berufe, ich bin beim Staat Katastrophenschutz.
Aha.
Und da sind momentan ein Gespräch am Laufen, da merke ich, dass der große Kampf sich direkt vor meinen Augen umfasst.
Aha, ja, danke schön. Richtig, er hätte schon wiederkommen können, ja, und sollen. Und es hat sich noch verzögert. Es gab eine Verzögerung, ja. Richtig? Was gibt es noch für Gründe? Warum glaubt ihr, dass Jesus zu unserer Zeit kommt, in unserer Generation? Ja, das stimmt. Aber könnte es nicht sein, dass es doch noch 30, 40, 50, 60 Jahre dauert? Wer garantiert uns denn, dass es in unserer Zeit geschieht? Könnten nicht die Katastrophen noch weiter noch zunehmen, auch in 50 Jahren noch? Wer garantiert denn, das ist für mich noch nicht der Beweis oder die Sicherheit zu sagen, wir leben in der letzten Generation. Es stimmt zwar, was ihr sagt, aber es reicht mir noch nicht, um das auch wirklich davon überzeugt zu sein. Aha. Das Evangelium wird, wird gepredigt in der ganzen Welt und dann wird es Ende kommen. Das stimmt und es wird momentan gepredigt in der ganzen Welt. Aber es gibt auch noch einige Gebiete, wo es noch recht schwierig ist. Gerade die muslimischen Gebiete. Und es könnte vielleicht auch da noch ein bisschen dauern. Obwohl das stimmt, das glaube ich auch, dass es sich erfüllt in unseren Tagen. Aber es ist noch nicht für mich der Beweis, dass wir die letzte Generation sind. Da war noch eine Hand irgendwo. Ja? Aha, die tödliche Wunde vom Tier wird heil, der Abfall vom Glauben, ja. Ja, Schwester? Ja, richtig, ein ganz wichtiger Text, der uns zeigt, wenn wir die Zeichen der Zeit sehen, wissen wir, dass Jesus nahe vor der Tür ist. Aber die Frage ist, wie nahe ist nahe? Haben das nicht auch vor 150 Jahren unsere Pioniere gesagt? Und es sind noch 3 Generationen, 4 Generationen seitdem vergangen? Es stimmt, es ist richtig, ich glaube es auch. Und den Text werden wir gleich nochmals gemeinsam lesen. Die Zeichen der Zeit zeigen uns, Jesus kommt bald. Ich denke, das bald können wir von den Zeichen der Zeit ablesen. Aber die Frage ist, wann wird die letzte Generation sein? Und darüber möchte ich mit euch heute Morgen ein wenig nachdenken. Leben wir zur Zeit der letzten Generation vor Jesu Wiederkunft? Könnte es sein, dass schon klare Zeichen dafür sprechen, dass wir in der letzten Generation leben, nur wir beachten sie nicht? Und da möchte ich mit euch einmal diesen Text lesen, den die Schwester gerade eben genannt hat. Matthäus 24, Vers 34. Matthäus Kapitel 24, und dort Vers 34. Und hier sagt Jesus in dieser großen Endzeitrede, wo er von diesen Zeichen der Zeit spricht, wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Die Frage ist jetzt hier, welche Generation meint Jesus? Wenn er sagt, diese Generation, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis das alles geschieht. Was meint ihr? Welche Generation meint Jesus damit? Habt ihr schon mal über diesen Text Gedanken gemacht? Aha, das Geschlecht, die Generation, die diese Zeichen der Zeit sieht. Aha. Aber haben nicht schon vor 100 Jahren unsere Eltern, Großeltern auch diese Zeichen gesehen? Und sie sind gestorben? Noch nicht in diesem Maße? Ja. Gibt es noch andere Erklärungsmöglichkeiten für diesen Text?
Mhm.
Du meinst, es liegt auch an uns, der Zeitpunkt der Wiederkunft, richtig? Das sagt Petrus ja auch, dass wir auch Jesu Wiederkunft beschleunigen können, sagt er in 2. Petrus 3, richtig? Noch eine Frage zu diesem Text. Wenn Jesus sagt, diese Generation wird nicht vergehen, bis alles geschieht. Gut, wir wollen jetzt über den Punkt mal den zur Seite lassen. Ich denke sicherlich, Petrus sagt, wir können diesen Tag beschleunigen. Steht in der Schrift drin. Ja? Aber es ist so, Gott weiß diesen Tag natürlich. Ja? Und der Tag ist der Tag des Gerichts, den Gott schon im Voraus bestimmt hat. Aber das ist natürlich der Tag, den hat er so bestimmt in Bezug auf das, was auf dieser Erde geschieht. Denn Gottes Handeln ist immer bezüglich dessen, was wir auf dieser Erde auch tun. Und ich denke, das sehen wir ganz deutlich beim Ninive, ja, wo Gott auch in Bezug auf diese Erde handelt. Aber ich möchte diesen Punkt der Beschleunigung jetzt gerne mal zur Seite lassen. Ich möchte gerne auf die Frage kommen der Generation. Ja? Welche Generation wird das alles erleben? Was sagt Jesus hier? Du meinst, jeder, der den Text liest, für den gilt das? Das heißt, für den gilt das, dass Jesus in der Wolken des Himmels mit Kraft und Herrlichkeit wiederkommt. Nach meinem Tode. Mhm. Ja. Ja, danke schön. Aha. Aha. Mhm. Richtig, richtig, ja. Gut, zu diesem Text jetzt, Matthäus 24, 34, habe ich ein bisschen mal geforscht und vier Möglichkeiten gefunden der Auslegung. Einige sagen, das ist die Generation zur Zeit Jesu. Wenn Jesus sagt, diese Generation wird nicht vergehen, gibt es einige Ausleger, die meinen, die Generation, die damals gelebt hat, wo Jesus lebte. Einige Ausleger meinen, es wäre die Menschheit allgemein. Dieses Geschlecht, das Menschengeschlecht wird nicht vergehen, bis Jesus kommt. Es wird noch Menschen geben, wenn er kommt. Die Welt wird sich nicht selbst zerstören. Einige Ausleger meinen, es wäre die jüdische Nation. Er sagt, dieses Geschlecht der Juden wird nicht vergehen, bis alles geschieht. Und einige Ausleger meinen, es ist die letzte Generation, von der ihr auch gesprochen habt, die dann diese Zeichen erleben, dass das Evangelium in der ganzen Welt verkündigt wird und dass dann Jesus kommen wird in dieser Generation. Die Frage ist jetzt, woher wissen wir, welche dieser Auslegungen richtig ist? Nun, wenn wir nicht ganz sicher sind, dann müssen wir uns immer das Umfeld anschauen, den Kontext. Was steht davor, was steht danach? Und Matthäus 24, ich denke, das ist ein ganz wichtiges Kapitel. Matthäus 24 hat generell in sich eine doppelte Auslegung. Worum geht es nämlich? Es geht in Matthäus 24 einmal um die Zerstörung Jerusalems und zweitens um Jesu Wiederkunft. Denn Jesus sagte am Anfang des Kapitels, dass hier in Jerusalem nicht ein Stein auf dem anderen bleiben wird, der nicht zerbrochen wird. Und die Jünger sagen jetzt, wann wird das geschehen? Und sie denken, wenn der Tempel zerstört wird, wenn Jerusalem zerstört wird, dass dann auch das Ende der Welt wäre und Jesus kommt. Und die Antworten Jesu, die er dann gibt, diese Zeichen der Zeit, deuten auf beides hin. Auf die Zerstörung Jerusalems und auch auf seine Wiederkunft. Das heißt, wir haben diese Doppelauslegung, die Zerstörung Jerusalems und auch Jesu Wiederkunft. Und diese Zeichen der Zeit sind auch damals schon in Erfüllung gegangen, bevor Jerusalem zerstört wurde. Mit falschen Propheten und falschen Christussen und Kriegen und Hungersnöten. Und das Evangelium wurde auch verkündigt in der ganzen Welt damals schon. Deswegen haben wir auch in Vers 34 diese doppelte Auslegung. Einmal auf die Zerstörung Jerusalems bezogen und einmal auf Jesu Wiederkunft bezogen. Das heißt, es bedeutet zuallererst, es ist die Generation zur Zeit Jesu. Jesus sagt, diese Generation wird nicht vergehen, bis das geschieht, bis Jerusalem zerstört wird. Die Frage, wann hat Jesus das gesagt? In welchem Jahr? Diese Aussage, Matthäus 24, Vers 34. Das hat er gesagt, kurz bevor er gestorben ist. Wann ist er gestorben? 31 nach Christus, genau. 31, im Frühjahr 31 ist Jesus gestorben am Kreuz. Und wann ist es in Erfüllung gegangen? 70 nach Christus. Wie viel Zeit ist dazwischen? 39 Jahre. Und Jesus sagt, bevor die Generation zu Ende ist, wird es geschehen. Und in der Bibel gilt eine Generation für 40 Jahre. 40 Jahre musste das Volk Israel durch die Wüste wandern, bis die Generation gestorben war. Eine Generation nicht in der Lebensalter des Menschen. Menschen werden älter als 40 Jahre, aber die Zeit von 20 Jahren angerechnet, wenn der Mensch erwachsen wird, bis 40 Jahre später, wo er eigentlich mit seiner Arbeitskraft zur Verfügung steht. Diese 40 Jahre. Und Jesus sagt, bevor diese Generation zu Ende geht, wird das geschehen. Das heißt, es waren 39 Jahre vorher, dass Jesus sagt, diese Generation wird es erleben. Und genauso war es, dass bevor die 40 Jahre um waren, es in Erfüllung gegangen ist, Jerusalem wurde zerstört. Und zweitens gilt das auch für Jesu Wiederkunft. Das heißt, es wird eine letzte Generation geben vor Jesu Wiederkunft. Wird es geben, natürlich. Die Frage ist natürlich, ab wann werden wir das erkennen oder wissen? Wenn er da ist, dann wissen wir, es war die letzte Generation. Aber werden wir es vorher auch wissen? Gut, um da vielleicht ein wenig näher Gedanken darüber zu bekommen, wie dieses zeitliche Konzept aussieht, was Gott uns mitteilen möchte für die letzte Generation, möchte ich mit euch einige biblische Beispiele anschauen. Was sagt die Bibel über göttliche Zeitvoraussagen? Ich möchte ganz kurz einige biblische Hintergründe aufzeigen. Einmal geht es um die Sintflut. Die Frage ist, hat Noah gewusst, dass die Sintflut in seiner Generation kommt? Was meint ihr? Woher hat er es gewusst? Woher hat Noah gewusst, dass die Flut in seiner Zeit kommen wird? Er hätte auch die Arche bauen können und dann wäre er gestorben und seine Kinder wären reingegangen. Wäre ja auch möglich gewesen. Woher hat er gewusst, dass es zu seiner Zeit kommt? Ja, wann? Sieben Tage vorher? Ja, da hat er gesagt, geh rein. Ja, sieben Tage vorher. Richtig, denn heute in sieben Tagen will ich regnen lassen. Aber hat er auch schon vorher gewusst, dass es zu seiner Lebenszeit kommen wird? Aha, 120 Jahre vorher. Schlag einmal auf, 1. Mose 6, Vers 18. 1. Mose Kapitel 6, Vers 18. Und hier sagt Gott dem Mose lange, lange vorher, ungefähr 120 Jahre vorher, in dem Moment, wo er den Auftrag gegeben hat, in Vers 14 gibt er den Auftrag, die Arche zu bauen, und dann sagt er, aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten und du sollst in die Arche gehen mit deinen Söhnen, mit deiner Frau und mit den Frauen deiner Söhne. Was sagt Gott also? Während deiner Lebzeit wird die Flut kommen und du sollst in die Arche gehen. Du baust die Arche nicht für andere, du baust sie für dich. Also wusste Noah, zu seiner Lebzeit wird die Flut kommen. Wie lange vorher wusste er es? Sehr lange vorher. Über 100 Jahre. Damals waren die Generationen länger. Ja, die lebten nicht nur 40 oder 80 oder 90 Jahre, sie lebten 900 Jahre vor der Sintflut. Hat Noah den Tag und die Stunde der Flut gewusst? Nein? Hat er es wirklich nicht gewusst? Einige sagen ja, einige sagen nein. Wie lange vorher hat Noah das gewusst? Sieben Tage vorher. Sieben Tage vorher. Und wo steht das? Wir lesen einmal 1. Mose 7, Vers 1 und Vers 4. Und der Herr sprach zu Noah, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn ich habe dich gerecht erfunden vor mir zu dieser Zeit. Und Vers 4, denn von heute an in sieben Tagen will ich regnen lassen auf Erden 40 Tage und 40 Nächte und vertilgen von dem Erdboden alles Lebendige, das ich gemacht habe. Hat Noah es gewusst? Ja. Sieben Tage vorher. Kurz vorher. Also Gott hat ihm lange vorher gesagt, jetzt ist die letzte Generation. Und kurz vorher, sieben Tage vorher, sagt er, in sieben Tagen geschieht es, deswegen geh hinein. Interessant ist übrigens auch die Parallelen, die wir haben, von Noah zu Jesu Wiederkunft. Denn Noah ging hinein und Gott hat die Tür zugemacht. Und damit war die Gnadenzeit für die Menschen zu Ende. Keiner konnte rein, keiner konnte mehr raus. Und so wird es am Ende auch sein, dass es einen Zeitpunkt geben wird, wo die Gnadenzeit zu Ende ist, wo keiner mehr dazukommen wird und keiner mehr abfallen wird. Das wird vor Jesu Wiederkunft noch sein. Einige Tage vorher. Gut, also, die Sintflut war das Beispiel. Das zweite Beispiel, das ist der Auszug der Kinder Israel aus Ägypten. Meine Frage, haben die Israeliten gewusst, welche Generation aus Ägypten ausziehen wird? Einige nicken mit dem Kopf. Die Frage, woher haben sie es gewusst? Woher haben sie gewusst, welche Generation ausziehen wird aus Ägypten? Richtig, ganz genau. Der Herr hat dem Abraham die Verheißung gegeben und sogar auch die Zeitweissagung dazu gegeben. Ja? In 1. Mose 15 lesen wir das, dass Gott zum Abraham das sagt. Nämlich, Vers 13 und 14, da sprach der Herr zu Abraham, das sollst du wissen, dass deine Nachkommen werden Fremdlinge sein in einem Lande, das nicht das ihre ist. Und da wird man sie zu dienen, zwingen und plagen 400 Jahre. Aber ich will das Volk richten, dem sie dienen müssen. Danach sollen sie ausziehen mit großem Gut. Das heißt, Gott hat dem Abraham schon gesagt, dass Israel 400 Jahre dienen muss und danach werden sie ausziehen. Im Endeffekt sind es 430 Jahre geworden. Aber diejenigen, die nach 400 Jahren lebten, wussten, wir werden ausziehen, unsere Generation wird ausziehen. Haben die Israeliten den Tag und die Stunde des Auszugs gewusst? Einige sagen nein, einige sagen ja, kurz vorher. Woher? Woher haben sie es gewusst? Gott hat es gesagt. Schlagt einmal auf, 2. Mose, Kapitel 12. Und dort lesen wir einige Verse aus 2. Mose, Kapitel 12. Hier ist der Auftrag, den Gott dem Mose gibt, den Israeliten zu sagen, dass sie das Passafest feiern sollen. Und das heißt hier in den Versen 1 bis 3, der Herr aber sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland, dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein und von ihm an sollt ihr die Monate des Jahres zählen. Sagt zu der ganzen Gemeinde Israel, am 10. Tag dieses Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus. Und dann Vers 6, und sollt es verwahren bis zum 14. Tag des Monats, da soll es die ganze Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Und Vers 12, denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland unter Mensch und Vieh und will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter, ich der Herr. Und Vers 17, haltet das Gebot der ungesäuerten Brote, denn eben an diesem Tage habe ich eure Scharen aus Ägyptenland geführt. Darum sollt ihr diesen Tag halten, ihr und alle eure Nachkommen, als ewige Ordnung. Wie lange vorher hat Gott ihnen gesagt, an welchem Tag sie ausziehen werden? Wie viele Tage vorher? 14 Tage vorher, ganz richtig. Ja? 14 Tage vorher, denn er sagte, von heute an in 10 Tagen soll jeder ein Lamm aussuchen. Das Lamm sollt ihr 4 Tage aufbewahren und nach dem 4. Tag am Abend schlachten. Und in der Nacht werdet ihr ausziehen. In der Nacht werde ich die Erstgeburt der Ägypter schlagen, in der Nacht werdet ihr ausziehen. Das heißt, 14 Tage vorher hat Gott Israel gesagt, an welchem Tag sie ausziehen werden. Wir haben das gleiche Prinzip wieder. Gott sagt lange vorher, welche Generation die letzte ist. Und kurz vorher sagt er Tag und Stunde, wann es geschieht. Die nächste Frage. Das Beispiel des Einzuges ins Land Kanaan. Haben die Israeliten gewusst, welche Generation in Kanaan einziehen wird? Woher haben sie es gewusst? Richtig. Es war die Situation, wo die 12 Kundschafter ausgesandt wurden und die 10 sagten, wir können nicht rein und Josef und Kaleb sagten, wir können, mit Gottes Hilfe. Und das ganze Volk hat sich aufgelehnt gegen Gott und gegen Josef und Kaleb und Gott hat gesagt, ihr kommt nicht rein, sondern eure Kinder werden hineinkommen. Wir lesen einmal 4. Mose 14, 4. Mose 14, die Verse 29 bis 34. Eure Leiber sollen in dieser Wüste verfallen. Alle, die ihr gezählt seid von 20 Jahren an und darüber, die ihr gegen mich gemurrt habt. Wahrlich, ihr sollt nicht in das Land kommen, über das ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, euch darin wohnen zu lassen, außer Kaleb, dem Sohn Jephunnes, und Josua, dem Sohn Nuns. Eure Kinder aber, von denen ihr sagtet, sie werden ein Raub sein, die will ich hineinbringen, dass sie das Land kennenlernen, das ihr verwerft. Aber eure eigenen Leiber sollen in dieser Wüste verfallen. Und eure Kinder sollen Hirten sein in der Wüste 40 Jahre lang und eure Untreue tragen, bis eure Leiber aufgerieben sind in der Wüste. Nach der Zahl der 40 Tage, in denen ihr das Land erkundet habt, je ein Tag soll ein Jahr gelten, sollt ihr 40 Jahre eure Schuld tragen, auf das ihr inne werdet, dass es sei, wenn ich die Hand abtue. Das heißt, sie haben genau gewusst, alle, die 20 Jahre und älter sind, werden in der Wüste sterben und die Generation danach, in 40 Jahren, werden wir in das Land hineinziehen. Die zweite Frage, haben sie gewusst, an welchem Tag sie in Kanaan einziehen werden? Jetzt wagt niemand mehr Nein zu sagen, ja? Haben Sie es gewusst, an welchem Tag Sie einziehen werden? Wie viel vorher? Wie viele Tage vorher haben Sie es gewusst? Wann haben Sie das Land denn eingenommen? Bei welcher Gelegenheit? Wann haben Sie Ihr Fuß auf das verheißene Land gesetzt? Ja, schon vorher. Denn Jericho war schon auf dem Gelände des verheißenen Landes. War schon auf dem Land, was Gott ihm verheißen hatte. Wann haben sie das Land betreten? Als sie über den Jordan gegangen sind. Denn der Jordan war die Grenze. Ja, und als sie über den Jordan zogen, da haben sie das Land betreten. Und da lesen wir einmal Josua 1, Vers 11. Was Josua dem Volk sagt. Es ist höchst spannend zu erleben, wie Gott auch zeitlich Dinge voraussagt, die geschehen. Josua 1, Vers 11. Und er sagt hier, geht durch das Lager und gebietet dem Volk und sprecht, schafft euch Vorrat, denn nach 3 Tagen werdet ihr hier über den Jordan gehen, dass er hineinkommt und das Land einnehmt, das euch der Herr, euer Gott, geben wird. Wie lange vorher? 3 Tage vorher. Und Josua sagt nicht nur, dass wir über den Jordan ziehen, er sagt sogar auch extra dazu, dass wir das Land einnehmen. Wenn wir über den Jordan ziehen, werden wir unseren Fuß auf das verheißene Land setzen. 3 Tage vorher. Warum sagt Gott diese Dinge voraus, die letzte Generation und auch kurz vorher Tag und Stunde? Er sagt es doch, um sein Volk vorzubereiten, dass sie sich darauf einstellen können. Denn er sagt, schafft euch Vorrat, bereitet euch vor darauf. Wir sehen also wieder, Gott sagt die letzte Generation und er sagt kurz vorher Tag und Stunde. Das nächste Beispiel, die Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier. Haben die Israeliten gewusst, welche Generation die Zerstörung Jerusalems erleben wird? Viele Propheten haben ja gesagt, Jerusalem wird zerstört werden und Gott wird euch bestrafen und die Feinde werden kommen. Jesaja, 150 Jahre vorher schon. 150 Jahre, lange Zeit. Und es wurde nichts daraus. Und sie haben gesagt, es wird alles so bleiben, wie es immer war. Was war der Endzeit? Prophet. Welcher war der Endzeitprophet, der gesagt hat, jetzt geschieht's, zu eurer Lebzeit? Welcher Prophet war das? Daniel, der war schon, als sie schon in der Verbannung waren, als Jerusalem zerstört war, noch kurz vorher. Jeremia, richtig, Jeremia war der Prophet, der gesagt hat, jetzt geschieht's. Jeremia 16, Vers 9. Jeremia, Kapitel 16, Vers 9. Und er sagt hier, denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, siehe, ich will an diesem Ort vor euren Augen und zu euren Lebzeiten ein Ende machen, dem Jubel der Freude und Wonne, der Stimme des Bräutigams und der Braut. Jeremia sagt hier, zu euren Lebzeiten, vor euren Augen wird das geschehen, was ich vorausgesagt habe. Das heißt, sie haben gewusst, als Jeremia predigte, wir sind die letzte Generation. Zu unserer Lebzeit wird es geschehen. In diesem Beispiel habe ich leider keinen Bibeltext gefunden, wo Gott Tag und Stunde vorausgesagt hätte. Vielleicht hat er es gesagt, wir wissen es nicht. Wenn ihr einen Text findet, könnt ihr mir das gerne sagen. Ich habe da noch keinen gefunden. Das nächste Beispiel. Die Zerstörung Jerusalems durch die Römer, 70 nach Christus. Haben die Einwohner Jerusalems gewusst, welche Generation die Zerstörung Jerusalems erleben wird? Wir haben es ja eben am Anfang der Predigt gelesen zusammen. Ja? Matthäus 24, Vers 34, wo Jesus sagt, diese Generation wird nicht vergehen, bis alles geschieht. 39 Jahre vorher. Und genauso ist auch geschehen, dass bevor die 40 Jahre um waren, Jerusalem zerstört wurde. Eine weitere Frage, haben die Einwohner Jerusalems ein Fluchtzeichen gehabt? Was für ein Fluchtzeichen? Ja, das Gräuel der Verwüstung einer heiligen Stätte. Das steht in Matthäus 24, Vers 15 bis 18. Ich lade euch ein, erst einmal aufzuschlagen. Matthäus 24, die Verse 15 bis 18. Da sagt Jesus, wenn ihr nun sehen werdet, das Gräuelbild der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel, wer das liest, der merke auf, alsdann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist und wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinunter, etwas aus dem Hause zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, seinen Mantel zu holen. Das heißt, Jesus hat gesagt, wenn ihr den Gräuelbild der Verwüstung an der heiligen Stätte stehen seht, dann flieht. Die Frage ist nur, was ist denn das Gräuelbild, das Verwüstung anrichtet? Wenn wir Daniel jetzt lesen, ist das doch recht schwierig zu verstehen. Aber da finden wir eine Erklärung dazu, ein Paralleltext. Nämlich in Lukas 21 erklärt Jesus genau, was das bedeutet, das Gräuelbild der Verwüstung. Lukas 21 und dort die Verse 20 und 21. Da heißt es, und Lukas 21 ist übrigens das Kapitel, wo Jesus auch über die Endzeit spricht. Das ist das Parallelkapitel zu Matthäus 24. Und Jesus sagt hier, wenn ihr aber sehen werdet, dass Jerusalem von einem Heer belagert wird, dann erkennt, dass eine Verwüstung nahe herbeigekommen ist. Alsdann, wer in Judäa ist, der fliehe ins Gebirge und wer in der Stadt ist, gehe hinaus und wer auf dem Lande ist, da komme nicht herein. Wir haben die gleiche Wendung. Das Fluchtzeichen ist jetzt hier, dass Jesus sagt, wenn ihr sehen werdet, Jerusalem von einem Heer belagert. Und so war es ja auch. 68 nach Christus hat Tito, der römische Befehlshaber, Jerusalem belagert und er zog auf einmal ohne ersichtlichen Grund wieder von der Stadt ab. Und zwei Jahre später, 70 nach Christus, kam er zurück und hat Jerusalem eingenommen. Aber die Christen haben sich an Jesu Wort erinnert und sind alle aus der Stadt geflohen. In der Zeit, wo das römische Heer wieder abgezogen war. Das heißt, wir haben auch hier, dass Jesus die letzte Generation ankündigt, die das erleben wird, die Zerstörung Jerusalems, und kurz vorher haben sie ein Fluchtzeichen gehabt. Wir sehen also bei allen Ereignissen, bei der Sintflut, bei dem Auszug aus Ägypten, beim Einzug ins Land Kanaan, bei der Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier und die Zerstörung Jerusalems durch die Römer, dass jedes Mal Gott lange vorher die letzte Generation ankündigt und kurz vorher Tag und Stunde sagt und sogar auch noch ein Fluchtzeichen nennt. Und ich habe mich gefragt und ich frage mich, wie sieht es aus bei Jesu Wiederkunft? Könnte es sein, dass Gott uns auch bei Jesu Wiederkunft diese Dinge ankündigt? Dass Gott uns zeigt und sagt, wann die letzte Generation begonnen hat? Dass er uns ein Fluchtzeichen nennt und dass er uns auch Tag und Stunde nennen wird? Kurz vorher? Ich möchte mir euch diese drei Dinge jetzt einmal näher anschauen. Und wenn wir uns Gedanken darüber machen, wie ist das mit Jesu Wiederkunft und letzter Generation, dann denke ich, geht es noch mehr als nur darum, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Im großen Kampf lesen wir, wenn auch niemand Tag und Stunde des Kommens weiß, so werden wir doch unterrichtet und wir müssen wissen, wann die Zeit nahe ist. Es ist wichtig zu wissen, wann die Zeit nahe ist. Und darüber wollen wir uns jetzt Gedanken machen. Ich habe eine Prophezeiung gefunden in der Bibel, in Daniel 2, die, denke ich, einen Hinweis darauf gibt, über diese Frage der letzten Generation. Ihr kennt diese Prophezeiung, dieses Standbild von Daniel 2. Ich möchte die ersten vier Reiche möchte ich sehr schnell übergehen. Ihr kennt die ganze Geschichte. Dieses Standbild, wo der Kopf aus Gold, die Brust und Arme aus Silber, die Hüfte aus Kupfer und die Beine aus Eisen sind. Und wir wissen, der Kopf aus Gold stellt das Reich Babylon dar. Das zweite Weltreich war Medo-Persien, die silbernen Brust und Arme. Das dritte Reich war Griechenland, das aus Kupfer war. Das vierte Reich war Rom, das eiserne Rom, die eisernen Beine. Das, denke ich, kennen wir aus der Geschichte, dass sich alles genauso erfüllt hat. Und ich habe hier noch einmal kurz die Weltreiche dargestellt, das Reich Babylon, denn die Ausdehnung des Medo-Persischen Reiches ist ein wenig größer, vor allem in Richtung Osten. Griechenland, Alexander der Große, der das griechische Reich, Imperium, errichtet hat. Und Rom, das vor allen Dingen im Mittelmeerraum sich sein Reich aufgerichtet hat. Und jetzt kommen wir zum Entscheidenden in Daniel 2. Und zwar die Füße und Zehen aus Eisen und Ton. Es ist nämlich interessant, wir haben früher, wenn wir über Daniel 2 studiert haben, oftmals sehr ausführlich uns über Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom Gedanken gemacht. Und bei den Zehen haben wir gesagt, das ist Europa und waren dann schwupps beim Stein Jesu Wiederkunft, dass er zu unserer Zeit kommt. Aber wenn wir uns Daniel 2 einmal anschauen, schlag einmal auf in Daniel Kapitel 2, dann stellen wir fest, dass der längste Teil dieser Prophezeiung bei den Füßen verweilt. Und die Füße haben genauso viel Platz wie all die vier Reiche vorher zusammengenommen. Das heißt, der Schwerpunkt der Prophezeiung liegt auf dem Ende, auf dem letzten Reich, was aus Eisen und Ton ist, gemischt ist. Und da lesen wir jetzt einmal in Daniel 2, die Verse 41 bis 44. Und hier stecken noch unglaubliche Tiefen drin, die Gott uns noch offenbaren möchte. Verse 41 bis 44. Dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet, das wird ein zerteiltes Königreich sein. Doch wird etwas von des Eisens Härte darin bleiben, wie du ja gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt. Und dass die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet, zum Teil wird es ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Und dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, bedeutet, sie werden sich zwar durch Heiraten miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten, so wie sich Eisen mit Ton nicht mengen lässt. Aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes vollkommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewig bleiben. Soweit zu diesem fünften Reich, dem Reich aus Eisen und Ton. Und wir haben ja in den ersten vier Reichen vier Metalle gehabt. Gold, Silber, Kupfer, Eisen. Und normalerweise hätten wir beim fünften Reich jetzt das fünfte Metall erwartet. Vielleicht Aluminium oder irgendwas anderes. Aber wir haben was vollkommen Neues. Wir haben auf einmal den Ton dabei. Was bedeutet der Ton hier in Daniel 2? Und interessant ist sogar, dass hier im Grundtext steht, in Vers 41, Töpferton. Vers 41 steht Töpferton und Vers 43 steht schlammiger Ton. Was bedeutet Töpferton? Wo finden wir in der Bibel eine Erklärung, was Ton bedeutet? Richtig, ganz genau. Wo steht das? In Jeremia. Wo in Jeremia? Schlag es einmal auf, Jeremia, Kapitel 18, Vers 6. Wir haben einige Verse, aber wir lesen nur den letzten. Jeremia, Kapitel 18, Vers 6. Dort haben wir genau diese Aussage. Jeremia, Kapitel 18, Vers 6. Und dort sagt Gott, kann ich nicht ebenso mit euch umgehen, ihr vom Hause Israel, wie dieser Töpfer, spricht der Herr, siehe, wie der Ton in des Töpfers Hand, so seid auch ihr vom Hause Israel in meiner Hand. Das Haus, Gott sagt hier, ich bin der Töpfer, ihr seid der Ton. Und er spricht hier das Haus Israel, Gottes Volk, als den Ton an. Und das gleiche haben wir auch bei der Schöpfung, 1. Mose 2, da steht, dass Gott den Menschen machte aus Erde vom Acker. Das Wort Erde ist das gleiche Wort wie Ton. Erde, Ton, Staub ist das gleiche Wort im Hebräischen. Das heißt, es geht um die Beziehung zwischen Gott und Mensch, zwischen Schöpfer und Geschöpf, um Gottes Volk. Und damit um die religiöse Ebene. Der Ton ist ein Symbol für die religiöse Ebene, für die Gemeinde. Und so haben wir hier eine Mischung aus Eisen und Ton. Und das Eisen ist ein Symbol hier, wie die anderen Metalle auch, von einer weltlichen Macht und der Ton von einer religiösen Macht. Es geht hier also um Eisen und Ton. Es geht um die Verbindung von Kirche und Staat zwischen weltlicher und religiöser Macht. Und dass diese Auslegung richtig ist, bestätigt auch Ellen White. Es interessant ist, Ellen White, wenn sie von Daniel 2 spricht, nicht die Auslegung beschrieben hat, dass diese 10 die 10 europäischen Reiche sind. Nein, sie schreibt im ABC, Seite 1168 und folgende: Wir haben die Zeit erreicht, in der Gottes heiliges Werk durch die Füße des Standbildes dargestellt wird, in dem Eisen mit schlammigem Ton vermengt war. Diese Vermengung von Kirche und Staat wird durch die Vermengung von Eisen und Ton dargestellt. Das heißt, auch Ellen White hat diese Auslegung, dass Eisen und Ton Kirche und Staat darstellen, geteilt und beschrieben. Und jetzt wollen wir uns, das heißt, es ging eigentlich, ja, man kann Folgendes sagen, und dieser Begriff von Kirche und Staat, diese Verbindung von Kirche und Staat ist eigentlich das Hauptthema der ganzen Prophetie. Wir haben viele prophetische Ketten, die alle parallel anfangen von damals im Reich Babylon und bis zum Ende durchgehen. Und jedes Mal ist das Thema Kirche und Staat eins der beherrschenden Themen. Nämlich in Daniel 2 haben wir Eisen und Ton, Staat und Kirche. In Daniel 7 haben wir das kleine Horn, Kirche und Staat. In Daniel 8 das kleine Horn, Verbindung von Kirche und Staat. In Daniel 11 der König vom Süden, der König vom Norden, Kirche und Staat. In Offenbarung 13 das Bild des Tieres, eine Vereinigung von Kirche und Staat. Offenbarung 17 die Hure auf dem Tier, eine Verbindung von Kirche und Staat. Und wenn wir überall das wiederfinden, ist es nur logisch, dass wir auch in der ersten Prophezeiung in Daniel 2 auch diese Kirche und Staat-Verbindung beschrieben haben. Warum ist das so wichtig? Immer dann, wenn Kirche und Staat sich vereinigen, wenn sie zusammenarbeiten, gibt es Probleme. Gibt es Verfolgung. Weil dann der Staat Gesetze erlässt von dem, was die Kirche möchte. Und damit werden die Gewissen der Menschen gezwungen, das zu tun, was die Kirche sagt. Und es gibt Verfolgung, Inquisition. Deswegen ist, sagt die Bibel ganz eindeutig, dass Gott möchte, dass Kirche und Staat getrennt sind, damit wir Glaubensfreiheit haben. Jetzt schauen wir uns einmal Daniel 2 näher an. Wir machen eine kleine Analyse des Verses. Einfach nur einmal eine Exegese, dass wir uns den Text anschauen und danach kommt die Auslegung. Wir haben jetzt hier 4 Verse in Daniel 2, Vers 41, Vers 42, Vers 43 und Vers 44. Und ich möchte euch jetzt einmal bitten, in den Text reinzuschauen. Und die Frage ist jetzt, welche Körperteile kommen in Vers 41 vor? In Daniel 2, Vers 41. Welche Körperteile? Ja, richtig, ich höre das Gemurmel. Richtig, Füße und Zehen. Das ist ganz eindeutig, ja, Füße und Zehen. Vers 42, welche Körperteile haben wir hier? Ja. Ja, und zwar, hier haben wir nur noch die Zehen. Hier steht nämlich, und dass du die Zehen an seinen Füßen so und so gesehen hast. Und zwar, hier ist nur noch die Zehen gemeint. Warum? Man muss Folgendes verstehen. Im Hebräischen gibt es kein Wort für Finger und Zehen. Wir haben da zwei verschiedene Worte, Finger und Zehen. Im Hebräischen ist es ein Wort. Und wenn jetzt sie die Finger meinten, haben sie immer gesagt, das sind die Finger an den Händen. Und wenn sie die Zehen meinten, sind es die Finger an den Füßen. Ja? Damit man es unterscheiden kann. Deswegen steht jetzt hier, dass du die Zehen an seinen Füßen gesehen hast. Also eigentlich steht hier im Grundtext, dass du die Finger an seinen Füßen gesehen hast. Ja? Das ist eigentlich nur die Ortsbeschreibung, dass er damit die Zehen meint. Das heißt, wir haben hier nur noch die Zehen erwähnt und nicht mehr die Füße. Vers 43. Welche Körperteile? Kein Körperteil mehr. Körperteile werden nicht mehr erwähnt. Wir haben Material erwähnt, Eisen und Ton, richtig? Aber Körperteile haben wir keins erwähnt. Das heißt aber, wir können davon ausgehen, wenn kein neues Körperteil erwähnt wird, dass das, was vorher genannt wird, noch bleibt. Mit anderen Worten, hier haben wir auch noch die Zehen. Ich habe es in Klammern gesetzt, weil es nicht wörtlich dasteht. Ja? Und Vers 44 haben wir auch kein Körperteil mehr erwähnt. Hier haben wir auch die Zehen in Klammern. Das heißt, wir können also erkennen, dass wir innerhalb dieses Reiches, des fünften Reiches, der Füße und Zehen, eine zeitliche Folge haben. Es geht zuerst um die Füße und dann um die Zehen. Wir haben also eine zeitliche Dynamik in diesem Reich. Es wird also nicht nur das Reich von Anfang bis Ende in einem großen Bereich beschrieben, sondern es wird nacheinander beschrieben, was nacheinander kommt. Wir gucken uns noch weiter an. Das ist das Material. Was haben wir in Vers 41 für Material erwähnt? Eisen und Ton, richtig. Vers 42, welches Material? Eisen und Ton, richtig. Vers 43, auch Eisen und Ton, genau. Vers 44. Da wird nichts mehr erwähnt, richtig. Aber zur Zeit dieser Könige, und damit sind diese Könige gemeint, nämlich die Eisen- und Tonkönige. Also ich habe es in Klammern wieder gesetzt. Dieses Reich wird hier auch noch beschrieben, diese Könige, Eisen- und Tonkönige. Jetzt ist die Frage, was bedeutet Eisen und Ton? Kirche und Staat, richtig. Staat und Kirche. Gut, und jetzt ist die Frage des Zustandes. Und zwar, in jedem dieser vier Verse wird das Reich anders beschrieben, anders charakterisiert. Vers 41. Wie wird das Reich in Vers 41 beschrieben? Richtig, das Reich wird als zerteilt beschrieben, ja? Das Reich ist zerteilt. Und jetzt kommt die entscheidende Frage, die wichtigste Frage überhaupt. Bezieht sich die Zerteilung auf die Körperteile oder aufs Material? Ist es zerteilt, weil es in den rechten und linken Fuß geteilt ist oder in den großen und kleinen Zeh geteilt ist? Oder ist es geteilt, weil es in Eisen und Ton geteilt ist? Richtig. Aber es geht erstmal um die Zerteilung jetzt. Die Zerteilung des Reiches. Und er tut das ja ableiten bei Daniel hier. Und er sagt, es ist zerteilt. Ja, stark und schwach steht da noch nicht. Das steht erst in Vers 42. Vers 41 sind wir jetzt. Vers 41 steht, es ist zerteilt. Warum? Weil es aus Eisen und Ton ist. Das heißt, die Zerteilung bezieht sich auf das Material, auf Eisen und Ton. Ja? Das heißt, das Reich ist zerteilt, nicht in die 10 Stämme, sondern es zerteilt, es bezieht sich hier auf Eisen und Ton und damit auf Staat und Kirche. Es zerteilt in Staat und Kirche. Vers 42, wie ist hier die Beschreibung? Welcher Zustand wird hier beschrieben? Vers 42. Richtig, das Reich wird stark und schwach sein. Richtig? Ganz genau. Das ist interessant. Das ist übrigens auch noch etwas. Wir haben Vers 41 und 42, kurzer Exkurs, wo du das so sagst, haben wir von dem Reich die Rede. Das Reich ist so. Ja? Und in Vers 43 gibt es einen Wechsel. Wieder ein Bruch, etwas Neues geschieht, nämlich da wird von ihnen geredet. Von ihnen in der Mehrzahl, nämlich von den Königen. Ja? Das heißt, und wir haben Vers 41 und 42 vom Passiv gesprochen. Das Reich wird so sein. Und Vers 43 haben wir eine aktive Handlung. Sie werden das und das tun. Also haben wir hier einen Bruch zwischen 42 und 43, auch die Rede. Aber es wird immer noch, wie du richtig sagst, von dem Reich hier gesprochen. Aber das Reich ist kein einiges Reich, sondern das Reich ist nach Vers 41 ein zerteiltes Reich. Ja, ein zerteiltes Reich. Und ab Vers 43 wird dann erst gesagt, dieses zerteilte Reich wird jetzt erst noch mehr, also man kann sagen, jetzt werden sie im Plural angesprochen, die nämlich die Einzelnen. Ja, vorher wird das Reich als Ganzes gesehen, als zerteiltes Reich. Und in Vers 43 werden die einzelnen Teile angesprochen, im Plural. Sie werden. Ja? Gut, jetzt die Frage wieder zurück. Das Reich wird als stark und schwach beschrieben. Jetzt kommt die Frage wieder, bezieht sich stark und schwach auf die Körperteile oder aufs Material? Ist es stark und schwach, weil der große Zeh stark und der kleine Zeh schwach ist? Oder weil der rechte Fuß stark und der linke Fuß schwach ist? Nein, steht im Text nicht da, sondern weil Eisen und Ton, deswegen ist es stark und schwach. Das heißt, es bezieht sich auf Eisen und Ton und damit wieder auf Kirche und Staat. Das kann man vom Text eindeutig ableiten, dass der Zustand sich jeweils auf das Material bezieht und nicht auf die Körperteile. Vers 43. Welcher Zustand ist hier? Richtig, sie werden sich versuchen zu vermengen, vermischen. Jetzt ist die Frage wieder, bezieht sich die Vermischung auf die Körperteile oder das Material? Wird der rechte mit dem linken Fuß vermischt? Der große mit dem kleinen Zeh vermischt? Nein, es geht ums Material, um Eisen und Ton. Und weil man Eisen und Ton nicht mengen kann, werden sie zwar versuchen, sich zu vermischen, aber es wird nicht halten. Es geht also ums Material wieder und damit um Eisen und Ton und damit um Staat und Kirche. Ganz klar. Das heißt, der Schwerpunkt von Daniel 2 liegt auf der Beziehung zwischen Kirche und Staat. Vers 44. Was geschieht hier mit dem Reich? Welcher Zustand? Es wird zerstört, richtig. Wer wird zerstört? Es bezieht sich hier auch wieder auf diese Könige. Und die Könige sind welche Könige? Die Eisen- und Tonkönige. Und damit wieder auf das Material, Eisen und Ton, Staat und Kirche. Was können wir von dieser Tabelle her jetzt ableiten? Jetzt haben wir erstmal nur den Text angeschaut. Und jetzt kommen wir zur Schlussfolgerung. Was können wir daraus schlussfolgern? Was können wir jetzt auslegen? Erstens, zwischen Vers 41 und 42 wechselt die Beschreibung von den Füßen zu den Zehen. Das heißt, wir haben eine zeitliche Dynamik. Und zwischen 42 und 43 wechselt es vom Passiv zum Aktiv, vom Singular zum Plural. Und damit auch eine zeitliche Veränderung. Etwas Neues, was geschieht. Zweitens, nicht die Körperteile, sondern die Materialien symbolisieren die Reiche. Drittens, der jeweilige Zustand bezieht sich nicht auf die Körperteile, sondern auf das Material. Viertens, es geht in erster Linie nicht um Europa und die Heiratspolitik der europäischen Königshäuser, sondern um die Beziehung von Kirche und Staat, Eisen und Ton. Fünftens, die 10 Zehen können nicht die 10 Germanenreiche der Völkerwanderung sein, wie in Daniel 7. In Daniel 7 haben wir ja die Beschreibung, wie das Tier da ist, Rom. Dann haben wir die 10 Hörner, das Europa, die Germanenreiche. Und dann haben wir das kleine Horn, die Kirche, die danach gekommen ist, das Papsttum. Hier in Daniel 2 haben wir das andersrum. Hier haben wir erst das Rom, dann haben wir die Kirche und die 10 Zehen sind erst danach, am Ende. Das heißt, die Germanenreiche sind zeitlich zwischen Rom und dem Papsttum einzuordnen. Das wäre eigentlich das Fußgelenk. Ja? Denn die Beine sind Rom und im Fuß haben wir das Papsttum mit dran, die Kirche. Und die Germanenreiche sind dazwischen. Und das wäre dann also am Fußgelenk. Aber die Zehen sind nicht am Fußgelenk. Deswegen können hier die Zehen nicht diese 10 Germanenreiche bedeuten. Und zweitens, Vers 44 sagt, dass Jesus zur Zeit dieser 10 Könige wiederkommt. Und Jesus ist nicht wiedergekommen zur Zeit der Germanenreiche. Von daher geht es hier in erster Linie um die Frage von Kirche und Staat. Und jetzt ist die Frage, wie können wir das auslegen? Wir haben hier 4 Verse. Und jeder dieser 4 Verse zeigen uns eine Zeitepoche. Es sind 4 Zeitepochen, die nacheinander kommen. Nämlich, das erste, Vers 41, es ist die Zeitepoche der Zerteilung. Als das Römische Reich zu Ende ging, im Jahre 476 nach Christus, gab es kein einiges Weltreich mehr, sondern jetzt wurde die Macht zerteilt. Worin zerteilt? In Kirche und Staat. Das heißt, mal war der Staat stärker und mal war die Kirche stärker. Aber interessant ist, hier steht auch, es wird nur etwas Eisenshärte daran bleiben. Das heißt, das Eisen, der Staat, ist weniger. Das bedeutet, der Ton, die Kirche, ist mehr. Und so war es auch im Mittelalter, dass zwischen 538 und 1798 die Kirche meistens in der Überhand war. Meistens der Staat beherrscht hat und kontrolliert hat. Das ist die Zeit, wo Staat und Kirche um die Macht kämpfen. Mal war der Staat und mal die Kirche stärker. Vers 42, die zweite Zeitepoche. Hier steht, es wird stark und schwach sein. Was ist stark und was wird schwach? Eisen ist stark, natürlich, das Material ist stark und der Ton ist schwach. Und zwar jetzt sind wir in der Zeit der 10, wir sind also zeitlich danach. Und wann wurde die Kirche schwach? Ihr kennt diese Prophezeiung, nicht die Prophezeiung, also die Erfüllung der Prophezeiung, dass 1798 der Papst gefangen genommen worden ist vom General von Napoleon, von dem General Berthier. Das heißt, stark ist das Eisen, der Staat, und schwach ist der Ton, die Kirche. Und das war 1798, als die Kirche ihre Macht verlor, als das Papsttum erstmal beendet war. Das ist die Periode, Vers 42, wo die Kirche schwach wird. Die dritte Periode, sie versuchen, sich zu vermischen. Wer versucht, sich zu vermischen? Eisen und Ton. Und wer ist Eisen und Ton? Staat und Kirche. Das heißt, Staat und Kirche versuchen sich zu vermischen. Mit welchem Ziel? Worum geht es denn in dieser Vermischung? Richtig, es geht um Weltmacht, um die Weltherrschaft. Denn all die anderen Reiche vorher waren ja Weltreiche gewesen, Weltbeherrschung. Das heißt, Kirche und Staat versuchen sich zu vermischen, zu vereinigen mit dem Ziel der Weltherrschaft. Übrigens hier steht, sie werden sich durch Heiraten vermischen. Aber das Wort heiraten steht im Grundtext gar nicht da. Im Grundtext steht das Wort, die Elberfelder sagt es, wer von euch eine Elberfelder dabei hat, da steht es drin, durch den Samen der Menschen werden sie sich vermischen. Und Samen der Menschen ist ein Begriff, der ein Terminus technicus ist, ein Begriff für Bündnisse. Sie werden sich durch Bündnisse vermischen. Natürlich, heiraten ist auch ein Bündnis, aber ein spezielles Bündnis. Aber hier steht, sie werden sich Bündnisse vermischen mit dem Ziel der Weltherrschaft. Aber es wird nicht halten. Sie werden es tun, sie werden es schaffen, aber es wird nicht halten. Das heißt, Kirche und Staat werden sich vereinigen, um die Welt zu beherrschen. Durch Bündnisse zusammenhalten mit dem Ziel der Weltregierung. Und das, meine Lieben, geschieht heute. Jetzt, vor unseren Augen. Dass Kirche und Staat zusammenarbeiten, zusammengehen, um die Welt zu beherrschen. Es beginnt schon, wenn man die Augen aufgehalten hat, der letzten Wochen und Monate, was in Amerika geschieht. Im Moment ist die amerikanische Regierung unglaublich stark von dieser religiösen neuen Rechten, von der Moral Majority, von den religiösen Fundamentalisten unterwandert. Und Bush ist selbst einer von dieser religiösen neuen Rechten. Und auch diesen Irakkrieg hat er begründet, dass er gesagt, Gott hat uns beauftragt, diesen Krieg zu führen und Frieden in der Welt zu bringen. Das heißt, momentan haben wir eine unglaublich starke Verknüpfung, Vermischung von Staat und Kirche in den USA. Aber noch mehr. Und ich habe hier ein Zitat mitgebracht von Malachi Martin. Malachi Martin ist ein Jesuit gewesen und im Herbst 1990 wurde im kanadischen Rundfunk ein Interview mit ihm geführt und er ist ein Experte der römisch-katholischen Kirche und hat schon mehrere Bücher darüber geschrieben. Aber er war auch der Berater von mehreren Päpsten. Er ist also ein Insider, der genau weiß, was dort geschieht im Vatikan. Und er wurde interviewt. Und jetzt lesen wir hier, das Weiße, was wir lesen, ist jeweils das, was der Journalist fragt und was nachher das Gelb erscheint, das sind die Antworten von Malachi Martin. Und nun sagen sie, dass der Papst nach einer Weltregierung strebt, in der Art, wie es sie noch nie gegeben hat. Antwort: Zuerst sollten wir eine Korrektur vornehmen in dem, was wir sagen. Er sucht nämlich nicht danach, sondern sagt, dass eine Weltregierung kommen wird, ob wir bereit sind oder nicht. Das ist der Weg, den die Wirtschaft in der Welt nimmt. Und das ist die Richtung, in die die Übereinkunft unter den Nationen geht. Und er ist natürlich daran interessiert, weil er seine Rolle als Stellvertreter Christi auf Erden und als Sprachrohr Gottes auf moralischer und religiöser Ebene sehr ernst nimmt. Und deshalb, sagt er, beabsichtigt er, im Mittelpunkt der Staatsverbindungen und der neuen Strukturen zu sein, die aufgestellt werden. Und das ist der Grund seiner Reisen. Und dann im Zusammenhang mit den Regierungen hat er intensiv mit den Regierungen von 91 Nationen gesprochen. Und 117 haben sogar auf dem Vatikanhügel ihre Botschaften. Und seine ganze Aktivität besteht darin, ihnen seine moralische Funktion und Rolle einzuschärfen. Man wird ein überwachendes Organ haben müssen, das in der Tat einer Regierung entsprechen wird, wie wir uns das noch nie zuvor auf Erden haben vorstellen können. Es wird eine religiös-politische, nicht eine nationalpolitische Regierung sein. Und ich, der Papst, werde mit dem Moralgesetz und der religiösen Wahrheit da sein, die ich als Stellvertreter Christi als bei den Menschen zu vertreten habe. Dr. Martin, wenn er Gespräche mit den Politikern führt, die ja ihre eigenen Interessen vertreten, ob sie überhaupt an eine Einweltregierung denken, die bedeuten würde, dass sie selbst an Macht verlieren? Antwort: Nun gut, ich glaube nicht, dass sie eine andere Wahl haben. Ich denke, es ist ein manchmal stillschweigender, manchmal ausdrücklicher Beitritt der meisten von ihnen. Sie können ohne diesen Beitritt nicht weiterkommen auf wirtschaftlicher Ebene. Keine Nation kann heute ohne den Handel mit anderen Nationen existieren. Und Handel ist nicht nur ein Austausch von Waren gegen Waren. Es ist das unsichtbare, aber tatsächlich existierende Geldband. Alles Geld auf den Märkten wird global gelenkt. Aber auf den Lippen eines Präsidenten Bush oder eines Michael Gorbatschow oder Mitterrand oder Kohl ist die neue Weltordnung in den letzten Monaten immer wieder Gesprächsthema. Es waren damals vor 13 Jahren die Regierungschefs. Und dann diese erstaunliche Übereinkunft, eine moralische Übereinkunft, wie sie eine Zeitung nannte, der Nationen im Anbetracht dessen, was im Golf passiert. Damals der erste Golfkrieg war das. Die Auswirkung auf jede einzelne Nation, Rot-China eingeschlossen. 98% der Nationen haben diese Bewegung unterstützt. Es ist eine überragende moralische Einigung über das Verhalten von Saddam Hussein. Und wenn ich Ihnen das im August 89 gesagt hätte, dann hätten Sie gelacht. Wie sieht es mit dem Papst und all diesen Dingen aus? Sieht er sich selbst als eine Art Moralminister? Antwort: Er sieht sich jetzt selbst als das führende Licht der Moralität und der religiösen Wahrheit der Menschheit, die mit einer Weltwirtschaftsordnung konfrontiert ist. Und das wird eine Weltregierung sein, aber nicht nach der nationalistischen Art. Es ist eine neue Form, die wir bis jetzt noch nicht kennen. Wir können die fortschreitende Umstrukturierung der Vereinten Nationen verfolgen. Und ich nehme an, dass sie 91/92 diese Umstrukturierung abschließen werden. Er will darin ein Minister der Religion sein. Doch er beabsichtigt, mehr als das zu sein. Sein Wunsch ist es, eine Art Patriarch zu sein. Und glaubt der Papst, dass er für diesen Tag bestimmt war? Ja, er glaubt, dass er der dazu bestimmte Papst ist, der der Welt diese Weltwirtschaftsordnung und Weltregierung der neuen Art, eine religiös-politische Regierung, bringen wird. Glauben Sie, dass wir das alles ohne einen weiteren Krieg erreichen werden? Ich glaube schon, dass wir es ohne einen dritten Weltkrieg, einen Atomkrieg erreichen werden. Aber dass Blut fließen wird, glaube ich schon. Dass es örtlich Krieg geben wird, wie zum Beispiel am Golf. Und dass Nationen ausgerottet werden. Johannes Paul II. Glaubt, dass die Veränderungen in der Geschichte der Menschheit von Gott ausgehen, im Namen der Mutter Gottes Maria. Und er glaubt, dass jetzt die Zeit für diese Veränderungen ist, bis zum Ende dieses Jahrtausends. Wir haben ja schon 3 Jahre drüber. Sie hatten also vor, bis im Jahr 2000 diese Weltregierung aufzurichten. Aber Gott hat noch einen anderen Zeitplan. Er hat noch die Zeit nach hinten verlängert. Glauben Sie, dass die wichtigen Politiker ihn als einen Staatsmann mit Macht und Einfluss ernst nehmen? Ja, sie nehmen ihn ernst. Er hat mit ihnen gesprochen und eine Übereinkunft in den wichtigen moralischen Punkten festgestellt. Der größte Teil seiner Arbeit geschieht im Geheimen und er hat einen sehr großen Einfluss. Glauben Sie, dass er noch lange so leben wird, bis im Jahr 2000? Das wissen wir nicht und er weiß es auch nicht. Es ist möglich, dass sein Leben geopfert werden wird. Das ist in der Hand Gottes. Aber es macht ihm nichts aus. Er vertraut darin auf Gott. Er ist nur damit beschäftigt, seinen täglichen Pflichten nachzukommen, sein Image zu bewahren und seinen großen Einfluss zu erweitern. Das heißt, wir erkennen, dass es heute stattfindet, dass die Kirche, das Papsttum, aus eigenen Angaben, was sie selber von sich sagen, das Ziel haben, gemeinsam mit der UNO, mit den Staaten dieser Welt, diese religiös-politische Weltregierung zu stellen. Und genau das, sagt Daniel 2, wird geschehen. Dass Eisen und Ton sich vermischen werden mit dem Ziel der Weltherrschaft. Aber es wird nicht halten. In Offenbarung 17 wird das noch näher beschrieben. Wir werden am zweiten Wochenende darüber nachdenken, über diese kommende Weltregierung, wie das kommen wird, wie das sein wird. Aber es heißt, es geschieht heute. Vers 43 geschieht, erfüllt sich jetzt in unseren Tagen, in unserer Zeit. Dass Kirche und Staat sich vermischen mit dem Ziel der Weltherrschaft. Vers 44. Hier wird von Jesu Wiederkunft die Rede. Ist die Rede. Und zwar, dass Jesus wiederkommen wird als dieser Stein, der vom Himmel herabkommt und dieses Standbild zerstört. Und hier wird Jesu Wiederkunft zeitlich festgemacht. Wann geschieht es? Hier steht, zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels sein Reich aufrichten. In der Elberfelder steht es sogar, in den Tagen dieser Könige. Das heißt, wenn die Bestrebungen zur Einheit, zur Weltherrschaft zwischen Kirche und Staat da sind, wird Gott sein Reich aufrichten in dieser Generation, in dieser Zeit. Das heißt, aus Daniel 2, aus dieser Prophezeiung, kann ich erkennen, dass sich das erfüllt, dass wir jetzt in dieser Zeit leben. Das bedeutet, nach Vers 44, dass in dieser Zeit Gott sein Reich aufrichten wird durch Jesu Wiederkunft. Das gibt mir die Sicherheit. Ich glaube persönlich, aufgrund dieser Prophezeiung, dass wir zur Zeit der letzten Generation leben. Dass das sich in unseren Tagen jetzt erfüllt. Dass die Bestrebungen zur Einheit da sind. Und dass wir deswegen sagen können, die Zeit ist da, wo Jesus wiederkommt. Gut, die Zeit ist jetzt schon sehr fortgeschritten. Ich hätte noch zwei Punkte, nämlich die Frage des Fluchtzeichens. Das lasse ich mal aus. Ganz kurz noch die Frage, wie wird das aussehen mit der Tag und Stunde? Es ist interessant. Matthäus 24, Vers 36 sagt, von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Die Frage, weiß Jesus heute, wann er wiederkommt? Ja, natürlich weiß er es. Denn er ist ja bei seiner Himmelfahrt wieder eingesetzt worden als Gott, als allwissender Gott über alles. Jesus sagt zu den Jüngern, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Er ist allwissend. Aber als er auf der Erde damals war, war er nicht allwissend. Da wusste er es nicht. Das heißt, dieser Text sagt nur aus, jetzt weiß niemand Tag und Stunde. Man könnte sogar den Text noch ein bisschen anders übersetzen. Im Griechischen, wenn da steht, nicht wissen, hier steht ja, weiß niemand, Tag und Stunde weiß niemand, kann man auch übersetzen, ist es möglich zu übersetzen, mit nicht bekannt geben. Denn wenn etwas nicht bekannt gegeben wird, dann weiß es niemand. Und wenn man das so übersetzen würde, dann würde hier stehen, Tag und Stunde aber gibt niemand bekannt. Auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Da hätte der Text eine vollkommen neue Bedeutung. Dass der Sohn und die Engel den Tag nicht bekannt geben werden, aber der Vater. Und genau das sagt nämlich Offenbarung 3, Vers 3. In Offenbarung 3, Vers 3 sagt Jesus uns, so denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und halte es fest und tue Buße. Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Die Frage, gilt das Bild vom Dieb in der Nacht auch für die Gläubigen? Nein. Jesus sagt hier, wenn du nicht wachst, dann werde ich kommen wie ein Dieb in der Nacht. Denn der Dieb kommt dir zum Schaden, zum Stehlen. Jesus kommt für uns zur Erlösung wieder. Und er sagt auch, wenn du nicht wachen wirst, dann wirst du nicht wissen, in welcher Stunde ich komme. Mit anderen Worten, wenn du wachen wirst, dann wirst du die Stunde wissen, wann ich komme. Das heißt, Gott sagt hier, wenn wir wachsam sind, wenn wir mit ihm leben, dann werden wir wissen, wann er wiederkommen wird. Wann werden wir es wissen? Nicht lange vorher, sondern erst ganz kurz vorher. Im großen Kampf haben wir auf Seite 640 diese Aussage, wo es heißt, die Stimme Gottes schallt vom Himmel und verkündet den Tag und die Stunde der Wiederkunft Christi und spricht seinem Volk den ewigen Bund zu. Und es wird im großen Kampf beschrieben, einige Tage vor Jesu Wiederkunft. Das heißt, genauso wie wir gesehen haben, wie Gott in der ganzen Weltgeschichte bei der Sintflut, beim Auszug aus Ägypten, beim Einzug ins Land Kanaan, bei der Zerstörung Jerusalems, dass Gott immer die letzte Generation vorausgesagt hat und kurz vorher Tag und Stunde gesagt hat. Genauso wird es Gott auch tun, wenn Jesus wiederkommt. Dass er uns sagt, dass wir die letzte Generation sind. Dass zu unseren Lebzeiten Jesus wiederkommen wird. Und zweitens, dass Gott kurz vorher uns Gläubigen Tag und Stunde sagen wird. Warum wird er es uns sagen? Damit wir in diesem letzten großen Kampf getröstet sind, damit wir vorbereitet sind, dass wir wissen, nur noch einige Tage und dann ist es soweit. Dann werden wir ihn sehen. Als eine Ermutigung, als eine Stärkung. Und jetzt sagt er uns, die letzte Generation, damit wir uns auf die letzten Ereignisse und auf Jesu Wiederkunft vorbereiten können. Doch die Frage ist, wie kann ich mich darauf vorbereiten? Ganz kurz möchte ich einige Dinge anreißen. Erstens, indem ich die Endzeit-Prophetie studiere. Dass ich weiß, was kommt. Deswegen lade ich euch ein, kommt heute Nachmittag, kommt morgen Vormittag, dass wir über die Endzeitereignisse nachdenken, was geschehen wird. Zweitens, dass ich die Beziehung zu Gott vertiefe, dass ich mir Zeit nehme fürs Gebet, fürs Bibelstudium, meine persönliche Beziehung zu Gott. Drittens, dass ich Gott gehorsam bin, dass ich ihm sofort gehorsam bin. Viertens, dass ich Sünden überwinde, dass sich mein Charakter verändert. Charakterveränderung ist eine Vorbereitung auf Jesu Wiederkunft. Und fünftens, dass ich Zeugnis gebe, dass ich anderen Menschen davon weitersage, was Jesus mir bedeutet, dass auch andere Menschen den Weg zu Gott finden. Meine Lieben, ich bin überzeugt, dass Gott wunderbare Botschaften für uns hat in der Prophetie und dass er uns durch solche Botschaften, wie wir sie heute studiert haben, zeigt und führt auf dem Weg, an seiner Hand hält, dass wir den richtigen Weg erkennen werden und wissen. Und dass wir erkennen dürfen, Jesu Wiederkunft steht vor der Tür. Und ich bin sogar überzeugt, dass wir am Ende der letzten Generation leben. Wenn wir all die Ereignisse uns anschauen, die um uns herum passieren, wie die Welt sich verändert hat seit dem 11.09.2001. Es ist unglaublich, was in den letzten Wochen und Monaten über unsere Welt gekommen ist. Und wenn dieses Tempo beibehalten wird, dann wird sich noch einiges in der nahen Zukunft ereignen, von dem wir gerade hier gehört haben, von dieser Weltregierung, der religiös-politischen Weltregierung, die kommen wird. Und das wird der Beginn sein der letzten Ereignisse, die Jesu Wiederkunft einleiten. Und das ist das Schöne, dass wir wissen dürfen, Jesus kommt bald. Und wir werden ihn bald von Angesicht zu Angesicht sehen. Bald werden wir in der Herrlichkeit sein. Und bald werden wir unseren Erlöser begrüßen dürfen. Gott segne uns. Amen.